Deutschlandfunk. Der Tag.
Brasilien hat eine Präsidentenwahl hinter sich. Am Sonntag war das. Und da ist es allerdings nicht ganz so gelaufen, wie viele Wahlforscher das vorhergesagt haben. Ex-Präsident Lula hat nicht gleich im ersten Wahlgang gewonnen. Er hat nur, in Anführungszeichen, 48% der Stimmen geholt. Also gerade keine absolute Mehrheit. Deshalb geht es jetzt in 4 Wochen in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro, der nur 5 Prozentpunkte weniger geholt hat. Was bedeutet dieses knappe erste Ergebnis? Und was passiert da gerade in Brasilien? Wir hören gleich unsere Korrespondentin Anne Herberg. Und Polen bleibt dabei. Deutschland soll endlich Reparationen zahlen für Schäden, die die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg in Polen angerichtet haben. Für Millionen Menschen, die umgebracht wurden, aber auch für wirtschaftliche Einbußen. Annalena Baerbock war gestern am 3. Oktober und heute an diesem Dienstag in Warschau und sie wurde dort mit diesen Forderungen wieder einmal konfrontiert. Stefan Detjen hat sie bei diesem Besuch begleitet. Seine Analyse hören wir heute ebenfalls. Alles an diesem Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ja, hier ist das Wetter auch überhaupt nicht brasilianisch. Also langsam müssen wir uns anfangen zu beschweren. Der Christus hängt hier in einer dicken Wolkendecke seit Tagen. Es ist grau, trüb, kalt, regnerisch. Ganz schlimm.
Mit meiner Kollegin Anne Herberg in Rio habe ich vorhin auch kurz übers Wetter gesprochen, auch in Brasilien. Kann man sich gerade offenbar eine Erkältung einfangen. Aber unser Thema war natürlich die Präsidentenwahl am Sonntag. Kein Sieger, kein Durchmarsch für Lula da Silva, so wie viele das vorher prophezeit hatten. Ich habe Anne gefragt, woran das liegt.
Na, da geht hier natürlich gerade das Analysieren los in Brasilien. Erstmal muss man sagen, die Umfragen müssen sich wirklich mal an den Kopf packen, denn sie lagen wirklich sehr, sehr falsch. Sie haben das Ergebnis vor allem von Jair Bolsonaro völlig unterschätzt, seine Stärke, die er nach wie vor hat, völlig unterschätzt. Was ist passiert? Ich denke, auf der einen Seite gab es viele Wähler, die Jair Bolsonaro gewählt haben, es aber in den Umfragen nicht gesagt haben. Man spricht hier von der sogenannten Stimme mit Scham. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Bolsonaro hat nach wie vor einen harten Kern. Er hat es in den letzten 4 Jahren geschafft, sich ja zu einer Art charismatischen Identifikationsfigur aufzubauen, auch dank seines wirklich guten strategischen Kommunikationsplans, das erfolgreich sein Narrativ vermittelt, das ganz klar auch nochmal darauf setzt, Lula ist ein Dieb. Also Lula ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Er hat schon mal Brasilien regiert, von 2003 bis 2010. Und damals ist ein großer Korruptionsskandal explodiert. Für den machen Bolsonaros Anhänger Lula verantwortlich. Das Thema Korruption war ganz groß hier im Wahlkampf. Die Urteile wurden zwar annulliert, aber er hat dafür nie Verantwortung übernommen. Das wiegt schwer. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser harte Kern, der wählt Bolsonaro nicht trotz seines radikalen Auftretens, sondern genau wegen seines radikalen Auftretens. Er trifft damit einen Nerv in der brasilianischen Gesellschaft, die auch extrem ungleich ist und eben auch geprägt von einem strukturellen Rassismus.
Okay, trotzdem muss man natürlich sagen, Lula liegt nach diesem ersten Wahlgang mit etwa 5 Prozentpunkten vor Bolsonaro bei 48%, also sozusagen er ist knapp an der 50%-Marke. Kann man denn jetzt sagen, er ist deshalb auch im Vorteil? Er geht sozusagen als Favorit in diese zweite Runde in 4 Wochen? Oder kann sich Bolsonaro jetzt darauf verlassen, dass er jede Menge Zulauf bekommt von anderen Kandidaten, die ihn jetzt auch wählen?
Na, ich denke, das ist wirklich offen, was in 4 Wochen passiert. Denn 4 Wochen sind auch noch mal eine lange Zeit. Auf der anderen Seite muss man sich mal die Zahlen angucken. Brasilien ist ja ein riesengroßes Land. Lula liegt 5 Prozentpunkte vor Bolsonaro. 5 Prozentpunkte, das sind in etwa 6 Millionen Wähler. Das ist viel. Und wenn man sich anguckt, was passiert ist am letzten Sonntag, dass im Grunde eigentlich fast alle Wähler entweder Lula oder Bolsonaro gewählt haben. Das heißt, alternative Kandidaten sind nicht über 5% gekommen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viele Stimmen, die zu verteilen sind von den anderen Kandidaten. Wir haben allerdings relativ viele Stimmen von Menschen, die gar nicht wählen gegangen sind. Das waren an die 20%. Wir sprechen davon 38 Millionen Wählern, das ist die Hälfte Deutschlands, die wahrscheinlich so enttäuscht sind von der Politik im Generellen, dass sie überhaupt sich nicht motiviert fühlen zu wählen. Und die, darum geht es jetzt, diese Wähler zu motivieren. Auf der anderen Seite merkt man bei Bolsonaro, er versucht auch so ein bisschen bei Lulas traditioneller Wählerschaft schon zu fischen. Er hat ja in den letzten Monaten schon angefangen, bei den Sozialprogrammen die Gelder hochzuschrauben. Die Auszahlung zieht er jetzt vor. Das heißt, er versucht ganz klar in die Richtung Wirtschaft zu schlagen, mehr gemäßigt zu sein und eben eher die Bedürftigen mehr mit ins Boot zu holen.
Kannst du das noch ein bisschen erklären? Was für einen Wahlkampf erwartest du da jetzt in den kommenden 4 Wochen?
Ich erwarte einen sehr aufgeheizten Wahlkampf. Brasilien hat ja schon oder ist schon extrem polarisiert. Es war schon ein sehr angespannter Wahlkampf bis hierher. Die Anspannung ist teilweise in Gewalt übergeschlagen. Wir hatten sogar tödliche Angriffe. Und alle hoffen, dass es nicht zu erneuten Fällen kommt, aber die Befürchtung ist doch da. Das Brasilien ist sehr gespalten. Es sind auch mehr Waffen im Umlauf. Es ist eine Aggression im Umlauf, die man im Alltag spürt. Man hofft, dass es einigermaßen ruhig bleibt, aber alle gehen davon aus, dass das jetzt noch mal hitziger und auch noch mal hässlicher wird, auch mit mehr Angriffen und Fake News in den sozialen Medien.
Anne, dieses Wort von der polarisierten Gesellschaft, das hören wir aus unglaublich vielen Ländern gerade. Hier am Tag der Deutschen Einheit, hier bei uns in Deutschland, habe ich das am 3. Oktober gestern auch häufiger in Reden gehört. Auch Deutschland hat eine polarisierte Gesellschaft. Wo verläuft denn die Trennlinie in Brasilien? Von welchen beiden Polen sprechen wir da?
Ich glaube, es gibt mehr als eine Trennlinie, die sich aber dann eben den einzelnen Kandidaten in dieser Wahl zugeordnet hat. Auf der einen Seite muss man sagen, Brasilien ist allein sozial ein extrem polarisiertes Land. Also die soziale Schere, die soziale Ungleichheit ist sehr groß. Da zieht sich die Linie sehr stark zwischen dem Nordosten in Brasilien, den ärmeren nordostlichen Regionen, die vor allem auch Lula wählen, er kommt ja selbst von dort, und dem reicheren Süden und dem Südwesten, wo auch die Gebiete der Agrarindustrie liegen. Wir haben gesehen aber auch, dass ganz klar eine Region für Bolsonaro gestimmt hat, und das ist die sogenannte Agrargrenze, also der südliche Rand der Amazonasregion, dort wo gerade am meisten abgeholzt wird, dort wo es gerade am meisten brennt. Diese Menschen haben für Bolsonaro gestimmt, das konnten wir ganz klar sehen. Es gibt eine zweite Polarisierung. Brasilien ist, auch wenn es sich nach außen immer als ein bunter Melting Pot gibt, ein hierarchisch organisiert, ein sehr sozial ungleiches Land und auch ein sehr rassistisches Land. Wir haben natürlich auch eine ganz große Spaltung, in welche Zugänge zu Bildung, zu Gesundheit, überhaupt zu gesellschaftlichen Posten haben Schwarze in Brasilien und haben Weiße. Wir hatten extrem wenig schwarze Kandidaten. Die Schwarzen hatten keine großen Kandidaten, für die sie überhaupt stimmen konnten. Es gibt auch eher eine Zuordnung von schwarzen Leuten zu Lula, aber man kann es eben jetzt auch nicht 100% trennen. Es gibt dann noch die große Trennung evangelikale oder katholisch Angehörige, also die religiöse Polarisierung. Die Evangelikalen haben hier, also erzkonservative Pfingstkirchen, haben hier in den letzten Jahren extrem viele Anhänger gewonnen, und die wählen auch eher Bolsonaro.
Und denen ist das tatsächlich dann auch völlig egal, wenn ein Präsident jahrelang mit dieser Kritik überhäuft wird, natürlich auch aus dem Ausland, aber wir haben ja auch viele Vertreterinnen aus Brasilien gehört, die das gemacht haben, die ihn bezeichnen als einen, du hast es ja auch schon gemacht, als einen Rassisten, einen Menschenverachter, einen Regenwaldzerstörer. Das ist diesen ganzen Menschen, diesen Wählerinnen und Wählern egal?
Naja, Bolsonaro hat natürlich auch Dinge vorzuweisen. Gerade im Süden sagt man, er hat entbürokratisiert, er hat die Wirtschaft vorangetrieben. Sie sagen, wir finden es gut, dass er die Waffen liberalisiert hat, denn wir müssen uns verteidigen. Seht doch, die Sicherheit ist besser gegangen, die Mordrate ist runtergegangen. Und es gibt einfach auch viele Leute, die sich mit seinen homophoben, frauenfeindlichen Sprüchen identifizieren. Also ihn für seine, wie Sie sagen, konservativen Werte feiern. Und dann gibt es noch den bekannten Spruch: Er redet zwar ein bisschen rüpelhaft, aber er tut wenigstens Dinge. Den gibt es übrigens auf der anderen Seite auch. Ja, alle Politiker sind in irgendeiner Weise in Parteienfilz verstrickt, Aber der eine tut eben was oder der eine hat eben was gemacht und der andere nicht. Es ist Bolsonaro gelungen, in den letzten Jahren wirklich ein Narrativ zu kreieren, in dem auch zum Beispiel er sich als der Antipolitiker mit der weißen Weste präsentieren kann, was ja nicht stimmt. Es gibt auch Korruptionsermittlungen gegen ihn und seine Familie. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Politik. Aber dieses Narrativ, dass er über verschiedene Medien, ja, also ich kann da wirklich hier in Brasilien Medien nennen, die man mit Fox News in den USA vergleicht, kann. Es geht in den evangelikalen Kirchen ganz gezielt Wahlkampf betrieben. Ich war selbst vor Ort, da wird ganz genau gesagt, das ist euer Kandidat und das ist der Mann Gottes. Also das heißt, wir haben eine Kommunikationsstruktur, in der im Grunde gesagt wird, Bolsonaro ist das Opfer eines angeblichen linken Komplotts, der Medien, der Umfrageinstitute, und im Grunde sind wir diejenigen, die hier die Wahrheit kennen und uns dagegen stellen. Also es ist ihm wirklich gelungen, sich da als ein Kämpfer gegen sozusagen ein angebliches Komplott, vor allem von links oder vom Kommunismus, wie er Lula ja auch gerne darstellt, zu präsentieren.
Und wie passt Lula, wie passt dieser Herausforderer da ins Bild? Welches Modell hätte der anzubieten?
Naja, es ist im Grunde das Gegenmodell. Lula ist so eine Art Barack Obama für Brasilien. Ja, also als er gewählt worden ist 2002, war das so dieser Yes-We-Can-Moment. Ein Kind aus dem armen Nordosten, einer Migrantin, Kind aus der Arbeiterklasse, Schuhputzer, der ins Präsidentenamt aufsteigt. Eine charismatische Figur mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte, der dann wirklich für die goldenen Jahre Brasiliens ja auch stand. Getragen natürlich von einem Hunger nach Rohstoffen, aber Brasiliens Wirtschaft boomte. Wir erinnern uns, der Economist druckte damals die Christusstatue aufs Titelblatt, die wie so eine Rakete abgehoben ist und die Welt feierte dann später noch die Fußball-WM. Aber diese ganze Geschichte, seine Präsidentschaft, die ja sehr erfolgreich war, da blühte eben auch die Korruption. Es ist jetzt nicht so, dass das in anderen Zeiten anders gewesen ist. Das muss man eben auch zu seiner Verteidigung sagen. Aber es explodierten zwei wirklich große Korruptionsskandale. Er wurde ja selbst dann auch im Nachhinein verurteilt. Das alles fiel aber auch zusammen mit einer Situation Brasiliens, als das Land in eine Rezession schlitterte. Und es folgten 10 Jahre wirtschaftliche Stagnation. Also es war wirklich eine extrem schwere Wirtschaftskrise. Und in dieser Zeit ist eine Art Wutbürgertum auch entstanden, das sich eben politisch nicht vertreten fühlte und das eben von extrem rechts auch und auf der extrem rechten Seite dann mit Bolsonaro auch einen Vertreter gefunden hat. Dieser Korruptionsskandal oder diese Korruptionsskandale wiegen extrem schwer und Lula saß ja selber im Gefängnis, auch wenn später seine Urteile annulliert worden sind. Er war damals Regierungschef. Es ist schwer zu glauben, dass er davon nichts mitbekommen hat. Er hat nie politisch dafür Verantwortung genommen. Er hat das wahrscheinlich auch unterschätzt, wie schwer das wiegt. Aber er hat natürlich ein ganz anderes Modell von Land im Kopf. Er steht für soziale Inklusion. Er will an sein Erbe von damals anschließen. Er steht dafür, in Bildung zu investieren, eben auch benachteiligten Bevölkerungsschichten Zugang zur Bildung zu verschaffen. Er verspricht, den Hunger zu bekämpfen. Also er kommt von einer ganz anderen Seite. Und er hat zum ersten Mal in diesem Wahlkampf, das ist was Neues in Brasilien, sich auch für den Amazonas-Schutz ganz offen im Wahlkampf eingesetzt. Er hat eine ganz klare Kehrtwende versprochen zu Bolsonaro. Er hat gesagt, wir müssen die Kontrollmechanismen wieder aufbauen. Wir müssen den Staat stärken. Wir dürfen nicht weiter diesen Wald zerstören. Es gibt nachhaltige Modelle, wie wir mit dem Wald wirtschaften können. Wir brauchen keine Flächen abholzen, um auch landwirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Anne, eine Frage zum Wahlkampf habe ich jetzt noch. Wahlkampf in Brasilien. Spielt der Krieg in der Ukraine da irgendeine Rolle?
Er spielt insofern eine Rolle, als Bolsonaro ihn anbringt, um das schlechte Performen der Wirtschaft zu rechtfertigen. Also Brasilien kommt langsam aus dieser Corona-Lethargie hinaus. Die Wirtschaft zieht langsam wieder an, auch aufgrund von extrem starken Investitionen des Staates. Also Bolsonaro hat extrem viel Geld jetzt vor dem Wahlkampf in die Hand genommen. Als der Krieg in der Ukraine losging, hat er eine Rolle gespielt. Brasilien hat sich ja nicht an den Sanktionen beteiligt. Bolsonaro hat gesagt, also wir brauchen zum Beispiel die Düngemittel aus Russland, denn sie sind wichtig für unsere Landwirtschaft. Er hat ihn auch so ein bisschen als Ausrede benutzt, um zu sagen, wir müssen dann indigene Gebiete erschließen, weil dort wichtige Bodenschätze liegen, die wir brauchen und jetzt nicht mehr aufgrund den unterbrochenen Lieferketten bekommen. Also das spielte eine Rolle. Außenpolitisch, diplomatisch, glaube ich, unterscheiden sich Lula und Bolsonaro gar nicht so sehr in ihrem Blick auf die aktuelle Situation. Brasilien ist ein Land, was in der Außenpolitik sich immer als neutral bezeichnet hat, was sich immer bezeichnet hat, als wir setzen auf Multilateralismus. Die sind ja auch in den BRICS. Also sowohl Lula als auch Bolsonaro werden oder haben angekündigt, im Grunde das auch weiterzuführen. Also in der Außenpolitik unterscheiden sie sich mit Blick auf Russland nicht so sehr.
Also nochmal 4 Wochen Wahlkampf in Brasilien. Anne, ich schätze, wir werden da bestimmt in den kommenden Wochen nochmal drüber sprechen, wie das weitergeht bei euch, bei dir. Ich danke dir vielmals, dass du uns das BCN so gut erklärt hast. Vielen Dank, Anne Herberg in Rio de Janeiro.
Vielen Dank an euch. Ja, Lula hat sich persönlich bei uns Journalisten entschuldigt, dass wir jetzt noch mal 4 Wochen lang durchhalten müssen. Das fand ich aufmerksam von ihm, muss ich sagen.
Die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, die sind seit vielen Jahren angespannt. Vor allem die aktuell regierende PiS-Partei macht immer wieder und gerne Stimmung gegen Berlin, auch weil das bei vielen Wählerinnen und Wählern in Polen sehr gut ankommt. Ein Thema, das polnische PiS-Politiker deshalb seit Jahren immer wieder auf die Tagesordnung bringen, sind Reparationsforderungen an die Berliner Adresse. Die deutsche Regierung, heißt es, solle Entschädigung zahlen für Schäden und für Leid, das Deutsche in Polen während des Zweiten Weltkriegs verursacht haben. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war gestern und heute in Warschau zu Besuch und sie ist dort bei mehreren Terminen immer wieder mit diesem Thema konfrontiert worden. Mein Kollege Stefan Detjen ist mit ihr unterwegs und beobachtet die Außenministerin. Hallo Stefan.
Hallo Tobias.
Stefan, was für einen Empfang hat Annalena Baerbock da in Warschau bekommen?
Ja, das war schon ungewöhnlich und denkwürdig, denn das war ja ein Empfang, der schon losging, sehr symbolträchtig, bevor Annalena Baerbock hier gestern Abend in Warschau gelandet ist, nämlich gestern Vormittag, als der polnische Außenminister Zbigniew Rau vor laufenden Fernsehkameras, also ganz bewusst sehr medienwirksam, eine diplomatische Note, also ein Schreiben an die Bundesregierung unterzeichnet hat, in dem die polnische Regierung nochmal diese Reparationsforderungen an Deutschland erneuert und die Aufnahme von Verhandlungen darüber fordert. Also das war sozusagen der Auftakt dieses Empfangs in indirekter Form. Annalena Baerbock war dann gestern bei einem Empfang der deutschen Botschaft zum Tag der deutschen Einheit und heute Vormittag ist sie dann mit dem polnischen Außenminister, mit Zbigniew Rau zusammengetroffen und natürlich hat auch das da eine Rolle gespielt.
Wenn wir über Reparationsforderungen sprechen, was für eine Forderung liegt denn da auf dem Tisch?
Ja, man muss zunächst mal sagen, diese Forderungen an sich gibt es schon seit langem. Die sind schon seit etwa 2018 vorgebracht worden. Damals war Sigmar Gabriel noch Bundesaußenminister. Schon da ist das artikuliert worden. Aber die PiS-Regierung hat das jetzt nochmal aktualisiert. Zunächst mal auch an einem symbolträchtigen Datum, nämlich dem 1. September, also dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, des Beginns des Ersten Weltkrieges. Da haben initiiert von Sejm, also Parlamentsabgeordneten der PiS-Partei, wurde ein Gutachten vorgelegt, wo diese Forderungen auch beziffert worden sind, nämlich auf die riesige Summe von 1,3 Billionen Euro. Und dann war sozusagen der zweite Akt dieser Forderung, ebenfalls natürlich an einem symbolträchtigen Datum, nämlich am Tag der deutschen Einheit, an dem Tag, an dem Annalena Baerbock zu einer Feier dieses deutschen Nationalfeiertages ganz bewusst nach Polen gefahren ist, um sich dort auch zu bedanken. Das hat sie gestern sehr ausführlich getan für den Beitrag von Polinnen und Polen mit der Solidarność-Bewegung für die Entwicklungen, die dann in die deutsche Einheit gemündet sind. Also da setzt Polen jetzt diesen zweiten Akt. Und so wird das auch hier interpretiert von deutschen Diplomaten, nämlich als eine Politik, die sehr gezielt auf diese Öffentlichkeitswirksamkeit ausgerichtet ist und einen sehr stark innenpolitischen Hintergrund hat, auch interpretiert wird schon als ein Vorspiel, eine Intonierung von Stimmungslagen, die man im Wahlkampf in Polen hören wird, wenn dort nächstes Jahr, in einem Jahr, im Herbst nächsten Jahres Parlamentswahlen sind.
Du meinst also, dass sozusagen so ein bisschen antideutsches Ressentiment in Polen zurzeit immer ganz gut ankommt?
Ja, das ist was wir von der PiS-Partei ja kennen. Diese antideutschen Ressentiments sind in Polen vorhanden, die können politisch bespielt werden. Und die Frage jetzt ganz konkret ist, wie das wirkt. Also hier, wenn man mit deutschen Diplomaten spricht, wenn man sich da umhört, dann sagen viele, naja, das kann sein, dass die jetzt selber überdreht haben, dass das doch auch bei vielen Polinnen und Polen, dass das nicht gut ankommt, dass die auch wissen, da beißt man bei der Bundesregierung jetzt erstmal auf Granit und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, wo es eigentlich doch darauf ankommt, bei solchen Begegnungen zwischen deutschen und polnischen Regierungsvertretern Einigkeit im Anblick des russischen Krieges gegen die Ukraine zu demonstrieren, darüber zu sprechen, da macht man jetzt diesen Zwiespalt aus und viele sagen jetzt natürlich auch, der sich am meisten darüber freut, das ist Wladimir Putin. Denn der schaut natürlich ganz genau, wo sind da Spaltkeile im westlichen Bündnis, die man da möglicherweise auch nochmal von der Seite aus vertiefen kann.
Und wie hat denn Annalena Baerbock reagiert, als sie jetzt auf diese Forderung angesprochen wurde?
Ja, auch da war der erste Teil, war natürlich im Bewusstsein, dass diese Forderungen vorhanden sind, dass die im Raum stehen, war dieser Besuch von Annalena Baerbock mit dem Besuch beim Empfang der deutschen Botschaft eine ganz bewusst gewählte Geste an Polen, nämlich zu zeigen, an diesem deutschen Nationalfeiertag sind wir uns, ist sich die Bundesregierung sehr bewusst, welche Rolle Polen dabei gespielt hat. Und das hat gestern eine sehr persönlich gehaltene Rede von Annalena Baerbock ganz stark geprägt. Der Dank an Polen, der Ausdruck des Respekts für die Leistungen von Polen in den polnischen Freiheitsbewegungen und dann auch die Erinnerung an die Opfer der deutschen Besatzung. Das muss man sicher noch mal in Erinnerung rufen. Vielen Deutschen ist das, glaube ich, jedenfalls längst nicht so bewusst, wie es sein sollte. Etwa 6 Millionen Polinnen und Polen, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Der Warschauer Aufstand mit allein 200.000 polnischen Opfern. Annalena Baerbock wird jetzt nachher vor ihrer Rückreise nach Berlin den Friedhof der Opfer des Warschauer Aufstandes besuchen. Auch das als Geste. Sie hat dann gestern Abend bei diesem Empfang Überlebende, alte Menschen, Überlebende des Warschauer Aufstandes getroffen, hat sich mit denen zurückgezogen zu einem Gespräch und hat dann heute auch bei der gemeinsamen Pressebegegnung mit dem polnischen Außenminister nochmal davon berichtet und gesagt, wie sie das auch menschlich bewegt hat und hat auch da gesagt, immerhin, dass eine Andeutung, dass sie gesagt hat, das ist uns in Deutschland wahrscheinlich nicht immer bewusst genug, wie die Traumatisierung, wie das Leiden, das Polen erfahren hat im Zweiten Weltkrieg durch die deutsche Besatzung, durch diese ungeheuer brutale Besatzung, wie das bis heute fortwirkt. Und zwar, auch das ist ihr von diesen Überlebenden berichtet worden, nicht nur bei den Überlebenden selbst, sondern auch in kommenden Generationen bis in die Jugend hinein, wo dieses Thema sehr, sehr präsent und sehr, sehr bewusst ist.
Und gleichzeitig bleibt sie aber hart und sagt, Reparationsforderungen mit Deutschland nicht.
Ja, das hat sie heute dann gesagt in der Pressekonferenz. Sehr betont, sehr, sehr freundlich immer wieder. Das ist eine enge Freundschaft. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, inwiefern das wirklich so eng ist mit dieser Peace-Regierung. Aber das hat sie immer wieder betont, eine Herzensfreundschaft zwischen Deutschland und Polen. Und dann gesagt, lieber Zbigniew, die Außenminister in der EU duzen sich. Also, lieber Zbigniew, was die Reparationsforderungen angeht, da kennst du die Position der deutschen Bundesregierung. Und diese Position ist, dass es dafür keine Rechtsgrundlage mehr gibt, dass es, so wird das völkerrechtlich formuliert, dass die Reparationsfrage abgeschlossen sei.
Stefan, welche Reparationen hat denn Deutschland bislang seit dem Zweiten Weltkrieg in Richtung Polen geleistet?
Es gibt keine Vereinbarung über Reparationsfragen. Das ist dann rechtlich ein größeres Kapitel, wo man anschauen muss, welche vertraglichen Regelungen es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegeben hat. Aber normalerweise werden solche Reparationszahlungen aufgrund von zum Beispiel Friedensverträgen geleistet. Und ein Friedensvertrag hat es nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht gegeben. Und das ist auch die deutsche Rechtsposition, die sagt, Reparationsforderungen können sich nur aus Friedensverträgen oder speziellen Verträgen darüber ergeben. einen solchen Vertrag hat es nie gegeben, sondern es hat 1953 eine ausdrückliche Verzichtserklärung der damaligen polnischen Regierung gegeben. Das wird dann wieder von der polnischen Seite in Frage gestellt mit dem Argument, das sei damals nicht vom zuständigen Gremium, vom Staatsrat, nicht vom Ministerrat beschlossen worden, außerdem auf Druck der sowjetischen Besatzungsmacht. Die deutsche Rechtsposition ist, Polen war ein souveräner Staat, hat da durch seine Regierung gehandelt. Diese Verzichtserklärung ist rechtswirksam. Und dann schaut man sich in der juristischen, völkerrechtlichen Argumentation an, alles, was dann seitdem an völkerrechtlichen Verträgen da gewesen ist. Das ist dann der 2+4-Vertrag, in dem nochmal Regelungen getroffen wurden mit den damaligen Alliierten. Keine Rede davon, dass dort Reparationszahlungen nochmal geleistet werden sollen. Das ist ausgeklammert worden. Es gab dann 1991 einen deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag. Auch darin sind keine Reparationsforderungen erhoben oder geregelt worden. Und insofern argumentiert man von deutscher Seite auch mit dem Argument, dass solche Forderungen jetzt einfach zu spät kommen, dass sie verjährt sind.
Und könnte Polen denn irgendwo an irgendeinem Gericht noch klagen?
Ja, das ist etwas, was auf polnischer Seite immer wieder diskutiert wird. Kann man das tun? Und gibt es da Präzedenzfälle? Solche Diskussionen haben sich ja nicht nur zwischen Deutschland und Polen entwickelt, sondern vielleicht erinnern sich einige unserer Hörerinnen und Hörer daran, das hat es auch mit Griechenland immer wieder gegeben. Damals im Zusammenhang mit der Euro- und Finanzkrise auch, als Griechenland nochmal Reparationsforderungen gegen Deutschland erhoben hat. Es hat immer wieder Gerichtsentscheidungen gegeben, sowohl was individuelle Klagen angeht, also es können ja auch einzelne Menschen, Kriegsopfer, Besatzungsopfer, Klagen erheben, die sind in Deutschland immer wieder abgewiesen worden. Und deswegen hat Polen in den vergangenen Jahren immer wieder auf einen Weg aufmerksam gemacht und angedroht, nämlich, dass man Sammelklagen unterstützt von individuellen Kriegsopfern vor amerikanischen Gerichten, die sich dann gegen in den USA operierende Tochterunternehmen deutscher Firmen richten könnten, die in irgendeiner Weise in die Besatzungsherrschaft und in das NS-Regime involviert gewesen sind. Da betritt man dann sozusagen einen Rechtsraum, der nochmal nach ganz anderen Regeln funktioniert. Das ist etwas, was von polnischer Seite mal ins Gespräch gebracht worden ist, was aber jetzt auch nicht nochmal aktuell ins Gespräch gebracht worden ist. Also meine Einschätzung ist, und so wird das nach meiner Beobachtung auch auf deutscher Seite wahrgenommen, das ist etwas, was man jetzt in Polen aus innenpolitischen Gründen auffährt, wo man aber sehr genau weiß, letztlich durchsetzbar ist das nicht. Aber man hält damit sozusagen ein ständiges Spannungsthema zwischen Deutschland und Polen offen, markiert Differenzen und spricht ein Thema an, das sich in Polen auch auf einer sehr emotionalen Art und Weise politisieren lässt.
Schwieriger Besuch also heute in Polen für die deutsche Außenministerin, für Annalena Baerbock. Stefan Dietjen, danke dir für diese Analyse.
Danke, Tobias, und tschüss, viele Grüße aus Warschau.
Annalena Baerbock und die polnischen Reparationsforderungen an Deutschland und der Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien geht in eine zweite Runde und ist damit wieder völlig offen. Das waren die Themen hier in unserem Podcast Der Tag an diesem Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.